Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.
Ja, herzlich willkommen und Glück auf zu Erzengel on Tour. Es war ja jetzt ein bisschen leiser auf diesem Kanal, aber ich freue mich, denn es geht weiter oder los oder wieder los oder Neustart oder wie auch immer mit einem richtigen Kracher. Ich freue mich ganz sehr, dass er Zeit gefunden hat. IC Falkenberg, oder soll ich Ralf sagen?
Du sag Ralf. Irgendwie, das ist ja dieses ganze Namensdesaster. Ich habe ja den größten Fehler gemacht, den man als Künstler machen kann. Ich habe ja dann mal kurz ein Stück von meinem Namen weggelassen, weil ich dachte, das suggeriert Erwachsensein. So, wenn man die Vergangenheit so ein bisschen wegschiebt und sagt, nein, heute bin ich ein ganz anderer. Natürlich bin ich ein ganz anderer, aber ich kann das auch mit IC sein. Ich kann IC Falkenberg sein und auch erwachsen sein. Das war ein bisschen unnötig. Ich habe das 10 Jahre durchgezogen Das Ding ist aber, und das finde ich ja auch wieder so bemerkenswert, das hat die Leute überhaupt nicht interessiert. Die haben trotzdem weiter IC gesagt, die Veranstalter, für die war es weiter IC, das stand überall auf den Plakaten, immer noch IC Falkenberg, Fernsehen, IC, ja, und wie ist es denn und so. Also es hat sich keiner dran gehalten, insofern war es völlig sinnlos. Aber warum warst denn du so lange jetzt nicht am Start?
Das hat ein bisschen was mit meinem beruflichen Werdegang zu tun, sozusagen. Ich habe mich ein bisschen neu orientiert,
okay,
und ein paar neue Dinge. Und ja, Corona war dann irgendwann weg und man hatte wieder eine richtig gute Auftragslage.
Was machst du beruflich?
Ich bin Journalistin und Moderatorin.
Okay, naja, aber das ist ja, also Neuorientierung klingt ja immer gut, finde ich.
Ja,
ich finde, dass man so in bestimmten Abständen muss man das im Leben machen.
Ich habe den Sender einfach gewechselt. Also ich bin ja Hörfunkjournalistin auch,
ja.
Und ja, bin jetzt von einem Privatsender weg zum Öffentlich-Rechtlichen,
aha,
was immer so manchmal ist.
Naja.
Wie die Wege so sind. Und dann hat man plötzlich weniger Zeit und ja, dann ruht halt so ein Baby. Aber ich liebe es, also mein Erzengel. Und
schön.
Gerade in letzter Zeit gab es ganz viele Reaktionen, also bei Facebook und Instagram, die gefragt haben, machst du mal wieder was? Und ja, schön, dass es jetzt mit dir so
klappt. Ja, ich freue mich auch.
Ralf, lass uns kurz über IC reden. Wie ist denn das überhaupt entstanden?
IC, für alle, die es noch nicht wissen, IC kam so zustande, dass ich damals eine namentliche Abgrenzung brauchte von Stern für das Soloprojekt. Mhm. Und wir hatten ja das erste Privatstudio im Osten. Und der Ingenieur, der viel für uns gebaut hat, also Mischpult, riesige Mischpult und Zeug und sowas und auch so Effektgeräte und so, dessen Firma hieß IC. Und da habe ich gesagt, sag mal, was heißt denn IC? Und da hat er mir das erklärt, also Integrated Circuit, also die Chips, die Computerchips. Ja. Ne? Und da habe ich gesagt, das passt doch. Also weil das erste Album war ja ein reines Elektroalbum. Am Anfang, weil wir waren ja noch mitten in der neuen deutschen Welle, sollte es heißen Ralf IC. Also völlig irre. Ich bin froh, dass ich das ganz schnell wieder beerdigt habe. Es hieß dann nur IC, so, also völlig verknappt. Und Falkenberg ist ja der Mädchenname meiner Mutter. Das kam dann erst 91 dazu mit dem ersten Deal im Westen. Halt mit dem ersten Album im Westen. Weil das Management, mein erstes Management im Westen, das war das von Grönemeyer und Westernhagen. Und die haben gesagt, also Ralf Schmidt geht gar nicht, ne, so, und IC geht nicht. Das, also für deine Musik, das menschelt nicht. Das muss irgendwie sowas sein. Natürlich dachten die dann sowas wie Grönemeyer, Westernhagen. Und ich weiß noch, wir saßen in Köln bei so einem Italiener und ich sage, was haltet ihr, so ganz spontan, was haltet ihr von Falkenberg? Ja, das klingt großartig, aber wie kommst du jetzt darauf? Ich sage, das ist der Mädchenname meiner Mutter. Na, umso besser, dann nehmen wir das. Und dann hieß es IC Falkenberg, ja. Es gibt viele Leute, die denken übrigens, das heißt schon immer so.
Ja, hätte ich jetzt auch.
Oder? Gedacht. Krass, oder?
Ja, habe ich auch wirklich gedacht.
Naja, guck mal, das waren ja auch, ich bin ja letztendlich, rein rechnerisch, bin ich ja auch ein Westkünstler und kein Ostkünstler, weil ich meine, ich bin ja, es ist ja länger Westen, als ich im Osten Künstler war. Na, jetzt so gerechnet.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine?
Ja, natürlich.
Also ich habe mehr Alben im Westen veröffentlicht als im Osten. Und insofern, ja, das waren ja, wenn man sich das überlegt, dass diese Jahre zwischen, also ich bin 83 bei Stern eingestiegen, davor war ich ja so krass Subkultur und Punk und junge Gemeinde und oppositionelle Szene und so. Und dann war ja mit Stern, das ging ja nur von 83 bis 89, das waren nur 6 Jahre. Also was ich in den 6 Jahren gerissen habe, so, also manchmal so bei irgendwelchen Radiosendungen oder bei irgendwelchen Podcasts oder so, wo dann die Leute noch mehr mir meine Biografie erzählen, wird mir das immer dann erst so bewusst. Ich meine, das waren letztendlich 5 Alben, also 2 mit Stern, 2 Soloalben und Delta Dreams noch. Also Delta Dreams, dieses war so ein Acid House Projekt mit Andreas Bicking. 5 Alben in 6 Jahren. Und dann solche Dinge, das hat mir letztens auch jemand erzählt, das war mir auch nicht klar. Es gab ja im Osten auch Hitparaden, ne? Also wo die Leute quasi hinschreiben mussten, welcher Song jetzt Platz 1 sein sollte in welcher Hitparade. Und dann gab es immer so eine Jahresendauswertung. Und 86 in der Jahresendauswertung hatte ich in den Top 12 6 Songs. Das gab es davor nicht und danach nicht wieder.
Das habe ich auch gelesen.
Das war völlig irre. Ich habe gesagt, das stimmt nicht, zeig mal. Und dann hat er mir das gezeigt, er hat das wirklich recherchiert. Also das gibt's alles im Web und so. Ich dachte echt, das ist mir überhaupt nicht mehr bewusst. So. Und das war natürlich, weil da vieles zusammenkam. Also Sternenalbum, mein erstes Soloalbum. Und wir waren halt im Prinzip ja die erfolgreichste Band in den 80er Jahren. Also wir waren erfolgreicher als alle anderen, auch wenn man das heute ja nicht mehr so nachvollziehen kann, auch von den Publikumszahlen her. Wir hatten in der zweiten Hälfte der 80er Jahre sind zu uns mehr Leute gekommen als zu manch anderen etablierten Bands. So, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, das war völlig irre. Weil natürlich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre die Leute auch die Schnauze voll hatten von diesen ganzen Staatsbands, so, also die so sehr staatsnah waren, die auch natürlich krasse Privilegien gelassen haben, wie mit ihren Familien im Urlaub in die Staaten fahren und so. Das haben ja die Leute auch mitgekriegt und die haben da keine Sympathien mehr gelassen. Wir durften nicht reisen wegen mir, also insofern.
Also du warst schuld.
Ich war schuld. Ich bin immer an allem schuld irgendwie. Ich meine, das ist ja. Das war schon eine verrückte Zeit, aber es war eben und das wird mir immer wieder bewusst. Also und da bin ich immer selber erstaunt. Das waren nur 6 Jahre. Das war nicht viel.
Aber in meinem Kopf, also bin ich ganz ehrlich, in meinem Kopf bist du auch so ein bisschen meine Jugend. Und wie alt war ich denn, als die Wende kam? 14 war ich, als die Wende kam.
14. Hm.
Genau. Also kannst du jetzt ausrechnen so.
Ja, du bist so von der Altersgruppe her. Du bist mein Kern. Kernpublikum, so von der Altersgruppe her. Mein Kernpublikum, man kann das jetzt sehr schön in den Social Networks ablesen, an den Statistiken, ist quasi zwischen jetzt 45 und 55.
Siehst du? Passe ich genau
so,
rein.
Und dann jetzt kommt aber der Knaller und dann kommt die zweite Gruppe, ist die zwischen 35 und 45.
So, und da müssen wir jetzt darüber reden, warum das so ist.
Warum das so ist? Das ist vorrangig. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt in so Gegenden spiele wie gestern, so.
Jetzt musst du erst mal erzählen, wo du gestern warst.
Gestern war ich in Plessa. Plessa ist, das ist schon Brandenburg. Ich habe eigentlich gedacht, Sachsen, nee, das ist schon Brandenburg. Und Plessa ist so ein legendärer Saal früher gewesen, wo alles, was Rang und Namen hat, im Osten gespielt hat. So ein altes Stalin-Bau-Kulturhaus.
Und das steht
so,
noch.
Was da von so einem Verein, das ist völlig verrückt, ein Riesenklopper, was von so einem Verein da am Leben erhalten wird. Und das ist auch gut so. Und die wollen da auch wieder Kultur machen und so, machen das auch. Und das Ding ist halt, wenn man dann halt so in solchen Gegenden spielt, ne, das sind ja Struktur, die sogenannten strukturschwachen Gebiete im Osten, ne, da sagst du dir, was für eine großartige Leistung das ist, dass die Leute da so ein Ding am Leben erhalten, wo sich da alles verpisst aus solchen Regionen. Die Bank geht weg, die Post geht weg, dort die Kaufhalle geht weg, alles geht da weg. So und
aber das Kulturhaus steht noch.
Und das Kulturhaus steht. Was für das ist wie so ein für mich wie so ein Mahnmal. Ja, dass man ich verstehe das sowieso nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Politik das zulässt, dass diese Gebiete so entvölkert werden. Warum? Also ich meine, das seht ja, warum schafft man nicht Gegenden, die attraktiv sind, zum Beispiel für junge Familien? Ne? So, ich bin ja vor ein paar Jahren erst aus Berlin zurückgegangen in meine Geburtsstadt. Du kannst als junge Familie in Berlin keine Miete mehr bezahlen. Aber du kannst eben auch nicht in die Prignitz, die auch gleich um der Ecke ist, gehen, weil du hast dort kein Internet. Du könntest ja zum Beispiel als in irgendeinem freien Beruf, du könntest ja da super mit deiner Familie leben und natürlich den Altersdurchschnitt extrem nach unten drücken und sowas. Und auch die ganzen Faschos, die da rumhängen, irgendwie denen zeigen, dass es noch was anderes gibt, als dumpf in der Gegend rum zu Heil Hitlern. So. Und ich sag mal, das ist so. Es ist ein großes Versäumnis der Politik, finde ich, dass sie diese Gebiete so im Stich lässt. Also auch gegenüber natürlich den älteren Leuten. Ne? Du hast kein Internet, hast aber auch kein Amt mehr, wo du hingehen kannst. Das heißt, du musst als Mitte 60, 70-jähriger Mensch, wie kommst denn du auf das nächste Amt in der nächsten Stadt?
Kannst
wie
denn? Es gibt ja nicht mehr einen Bus. Führerschein hast
oder
Fahrerlaubnis.
Ja, das geht ja weiter bei den Verkehrsanbindungen. Da fährt überhaupt kein Bus mehr oder irgendwas anderes. Also, und das ist echt schwach, wie vieles andere natürlich auch. Aber das ist mir gestern dann wieder so aufgefallen. Und deshalb fand ich das so großartig, dass da dieser Riesenklopper steht, wie so ein
Festungmahnmal.
Wie ein Mahnmal. So, also hier, Kultur bleibt bestehen, alles andere hat sich verpisst, aber Kultur bleibt. Und das ist gut, das ist echt gut.
Jetzt müssen wir erstmal den Hörern ganz kurz sagen, warum wir uns heute hier treffen. Also wir sind in Schwarzenberg, im wundervollen Ratskeller. Du spielst auch nicht zum ersten Mal im Ratskeller von Jan Fuchs, sondern bist zum wiederholten Male da. Und ganz ehrlich, ich habe dich das letzte Mal live sogar auf Schloss Schwarzenberg gesehen.
Ach, auf dem Schloss.
Ja, genau. Also du bist gerne in der Gegend.
Ja, du, absolut. Na, es ist ja auch, also ich bin ja auch jedes Jahr in Chemnitz und es gab ja auch schon hier in der Gegend in anderen Städten Konzerte und so. Mittlerweile hat sich das so konzentriert auf Chemnitz vor allen Dingen. Und das ist auch ganz gut. Hier haben wir ein bisschen Pause gemacht. Ich weiß ja nicht so richtig, warum. Und es gibt ja hier eine Menge Leute, die meine Musik kennen und mögen.
Definitiv.
So, und deshalb, also warum soll ich hier nicht spielen, ne? Es ist ja so, ich bin ja kein Medienkünstler. Das heißt, ich bin kein Industriekünstler. Also Mitte der 90er Jahre habe ich gesagt, nee, will ich nicht mehr. Und demnach eben auch kein Medienkünstler. Das heißt, ich fliege ja komplett unterm Radar, der öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt, also alles, was ich mir an Wahrnehmung erarbeite, findet bei den Konzerten statt. Und demnach kommen natürlich jetzt nicht Tausende. Ne? Also ich meine, wir haben ja auch früher in Schwarzenberg auf der Waldbühne gespielt und so. So viele Leute kommen natürlich zu meinen Konzerten nicht, weil es gibt immer wieder Leute, die kommen zu den Konzerten, die sagen, ich habe ja nicht gewusst, dass es dich noch gibt und das ist so geil, was du machst und so und das ist so und so. Und dann gibt's Leute, die kommen zu einem Konzert, die gibt's auch immer noch, die sagen, ja, ich habe dieses letzte Mal, was hat gestern einer gesagt? Ich habe dieses letzte Mal 1984 in, keine Ahnung, irgendwo gesehen. Ich sage, weißt du das noch? Ich sage, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wo. Ja, das ist immer noch. Aber ich sag mal so, das ist ja so, wie das ist mit den Publikumszahlen. Es gibt in den Städten erreicht Publikumszahlen, die erreicht mancher Chart-Act nicht. Das ist ja das Absurde.
Also vor wie vielen Leuten spielst du jetzt so im Durchschnitt?
Bis so 500 geht das schon.
Cool.
Ja. So, und im Durchschnitt so 200 bis 300. Manchmal sind es eben 100, manchmal passen ja auch nicht mehr rein. Also ich spiele oft ja auch in Theatern und so, wo halt auch nicht mehr reinpassen. Das kommt halt drauf an. Also das ist auch von Region zu Region unterschiedlich. Ne? Also was weiß ich, ich war jetzt in Saarburg, das ist in Rheinland-Pfalz, also kurz vor Luxemburg. Ja, da waren wir froh, dass wir so an der 100 Leute hatten. Das war ein Zut. Ich habe da noch nie gespielt. Die haben mich da eingeladen, weil, keine Ahnung, irgendwer hat gesagt, ja, den können wir mal einladen. So. Auf einmal, zack, war ich Reisekader und durfte in den Westen. Naja, und dann habe ich da gespielt halt und das war auch schön.
Bist wieder zurückgekommen, aber
ja, bin
wieder
zurück.
Freut mich. Jetzt hast du Tee mit? Mm. Ich habe gehört, oder hast du mir vorhin schon erzählt, du trinkst gern Tee?
Ich trinke gern Tee. Ich war früher passionierter Kaffeetrinker und aber eben auch Raucher. Raucher war ich dann nicht mehr. Und dann hat Kaffee irgendwie auch keinen richtigen Sinn mehr gemacht.
Was? So. Kaffee und Rauch gehören zusammen? Nee, ich trinke auch gern Kaffee. Also, ohne Rauchen.
Ohne Rauchen. Naja, das war
noch nie geraucht.
Irgendwie hat das in meinem Leben immer zusammengehört. Kaffee und Rauchen. Also, das war ein Ding. Und dann habe ich vor vielen Jahren aufgehört zu rauchen und irgendwie ist das dann mit dem Bock auf Kaffee auch immer weniger geworden. Also ich habe mir dann so Sachen einfallen lassen, wo ich dann meinen Kaffee halt irgendwie noch so gepimpt habe, so mit Zimt und Kardamom und so. Und
das alles so. Auch gut.
Das war voll gut. Das war voll gut, aber irgendwie, ich weiß es auch nicht. Also jetzt ist gerade Teephase und ich bin ja in allem, was ich tue, bin ich ja so nerdig, also hänge ich mich da auch voll rein, aber ich bin jetzt noch so in der Anfangsphase und gucke gerade, was ist jetzt cool und welche Tools braucht man und auch für unterwegs gerade, ne?
So. Nervst du dann auch jeden damit? Also mich hast du ja vorhin auch gleich gefragt. Du trinkst Tee? Erzähl mal was.
Ja, genau. Nee, klar. Ich will immer wissen, was die Leute darüber wissen. Also das Leben ist ja ein einziges Lernen. Das ist das Ziel. Also die Sinnfrage des Lebens ist ja im Prinzip eigentlich geklärt, wenn man mal richtig aufgepasst hat.
Ich dachte, das ist die Fortpflanzung.
Nee.
Warum nicht?
Nee. Na, nicht unbedingt. Du musst dich ja nicht fortpflanzen. Aber du musst lernen. Du musst dein Leben lang lernen.
Ja, das ist logisch.
Ja, so.
Also für mich wäre
aber fortpflanzen musst du dich nicht. Warum?
Na, weil das
können ja auch andere für dich machen. Aber andere können nicht für dich lernen.
Das ist richtig. Und trotzdem denke ich, dass also sozusagen das Kinderkriegen irgendwo auch mit dazugehört.
Ja, Kinderkriegen fetzt. Ich hab zwei große Söhne und habe jetzt noch zwei Beutekinder dazu gekriegt. Also insofern, klar, Kinder sind
Beutekinder, das ist auch gut.
Ja.
Patchwork-Kinder meinst du jetzt?
Ja, genau. Also okay. Ich habe zwei große Söhne und zwei Töchter, die sich verstehen und alle sehr lieben und sich gegenseitig sehr bewundern.
Das ist ein Traum.
Die einen sind schon sehr groß und die anderen sind noch nicht so groß. Und das ist
wie groß sind sie denn?
Na, mein großer Sohn ist 38, der kleine ist 32.
Der macht dich bestimmt bald zum Opa, oder bist du schon?
Nee, die haben keinen Bock. Die haben gesagt, in diese Welt setzen wir keine Kinder.
Okay.
Das ist so der neue Move der Generation. So.
Die, schade eigentlich.
Ja, ist total schade. Mhm. Ist total schade. Und meine große Tochter ist 18, die kleine ist 13.
Wie meine?
Ja, das ist also voll gut so. Und das ist ja, es geht ja dann so auch, so in meinem Alterssegment geht es ja dann auch viel darum zu überlegen, wie halte ich denn jetzt so den Level, ne? Und das ist ja zum Beispiel ein Fakt, der in lange fit hält, ist ja natürlich Community, ne? Deshalb gibt es ja viele ältere Menschen, die sich in irgendwelche WGs zusammen bewegen, weil natürlich Einsamkeit, ne, immer natürlich auch krank macht und traurig macht und natürlich auch dich nicht gerade lange leben lässt. Das heißt also, wenn du natürlich mit jungen Menschen, so wie es ja ganz, ganz, ganz früher irgendwann mal in drei Generationen Haushalten, wenn du mit jungen Menschen zusammenlebst, bleibst du natürlich länger am Leben und natürlich auch länger jung. Das ist, also es hat viele Vorteile. Nervt zwar manchmal, weil pubertierende Kinder nerven einfach.
Oh, nee, das ist eine schöne Zeit.
Findest du?
Ja, ganz ehrlich, also das Thema hatte ich jetzt schon mit mehreren Menschen und ich muss ganz ehrlich sagen, also entweder haben wir wahnsinniges Glück, unsere ist ja unkompliziert.
Ja, meine sind auch unkompliziert, aber es ist natürlich so, ich meine mit
es
Nerven,
ist eine schöne Zeit.
Dass du ja so siehst, dass man selber weiß ja, oh, das ist jetzt komplett unnötig, dass du dir darüber einen Kopf machst. Aber das ist natürlich in der Pubertät, machst du dir über Dinge einen Kopf, über die du dir später keinen Kopf mehr machst. Also, dass du so beobachtest, wir waren ja alle selber irgendwie, haben ja alle selber mal pubertiert, aber mich nervt das Zugucken von Fehlern machen. Das ist aber wichtig, dass die Fehler machen, weiß ich auch so. Und mir tut das dann immer so leid und dann leiden die und dann sagen die, ja, und das ist und so und das ist, ah, und so. Das meine ich mit Nerven. Natürlich nerven die nicht in dem Sinne von Nerven.
Okay.
Also Nerven würde ja heißen, die stören. Die stören überhaupt nicht.
Nee.
Ich finde das voll gut.
Also ich lehne mich auch manchmal einfach so zurück und genieße das, ne? Weil, was du jetzt gerade gesagt hast, man weiß es ja, wie das bei einem selber war. Sag ich mal, was plaudern?
Na?
Meine Tochter bekommt jetzt eine Brille. Und das war echt ein totales Thema für sie.
Obwohl,
ja guck, ich hier Brillenschlange schon immer mit 13 aufgeworfen.
Ich war als Kind auch Brillenschlange.
So. Und das hat der wirklich zu schaffen gemacht. Mhm. Und dann fiel ihr erst auf, also erstens in meinem Freundeskreis gibt's durchaus Mädels und auch Jungs, die Brille tragen. Mhm. Und dann war es ein Lehrer, der zu ihr gesagt hat, also zu dem musste sie gehen und musste sagen, ich erkenne das nicht mehr, was an der Tafel steht.
Okay.
Das hat sie getan. Mhm. Und dann hat er gesagt, mach dir mal wegen der Brille keinen Kopf, ich habe doch auch eine, sieht doch gut aus. Und damit war das Ding durch.
Ach,
und das war wirklich, das hat sie jetzt 3 Wochen so in etwa richtig dolle derb beschäftigt. Ich brauche eine Brille und ich muss mich mit diesem Gedanken irgendwie so.
Aber du hast dir doch auch gesagt, dass das nicht schlimm ist. Und
nee, das zählt nicht.
Das zählt, genau. Das ist das Interessante.
Das zählt gar nicht.
Das kenne ich. Ich kenn dieses Phänomen. Es muss erst nochmal von irgendwo von außen kommen.
Ein ganz externer Mensch muss es sein.
Ja.
Am besten jemanden, den man vielleicht auch gar nicht gut kennt.
Oder weil du sagst das ja nur, weil.
Natürlich.
Genau, du sagst es nur, weil.
Weil ich muss sie ja lieben, sie ist ja meine Tochter.
Ja, genau.
Das zählt
dann nicht. Ja, ja.
Nee, also ich wollte damit jetzt einfach nur sagen, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das bei mir war. Ich glaube, ich habe so einen ähnlichen Prozess gemacht. In Lehre war es bei mir, glaube ich, nicht. Es war eine Freundin, die das dann.
Ja, verstehe.
Und das tut mir unheimlich gut, so zu erkennen, also die Dinge, bei mir liegt das so lange zurück, es hat sich nicht geändert. Es ist haargenau dasselbe.
Stimmt.
Stimmt. Lass uns über 50 Jahre Bühne sprechen und 60 Jahre IC. Eigentlich stimmt's ja schon gar nicht mehr.
Nee,
das
wäre
2020 gewesen, ne?
Ja, 2020. Und deshalb ist das ja ausgefallen. Ich bin ja nicht 60 geworden wegen Pandemie. Ich bin ja Pandemie-Gewinner.
Und du bleibst immer?
Ich bleibe 59 für immer.
Klasse.
Und 50 Jahre Bühne, das klingt für manche Leute komisch. Das ist ja nicht 50 Jahre Bühne, weil ich 100 bin, sondern ich habe einfach eher angefangen als die anderen. Mein Vater hat immer gesagt, der stand ja dieser ganzen Musikmacherei. Ich meine, ich wollte das ja von Anfang an. Ne? Da war ich noch nicht mal in der Schule, habe ich gesagt, ich wäre Musiker. So, der stand aber, das war ein typischer Handwerker, Ingenieur, also Kunst, kannst du keine Familie
mit ernähren.
Brotlos. Und der hat gesagt, pass auf, solange du kein Geld damit verdienst, ist es Hobby. Und Hobby, ja, ernährt halt keine Familie, ne, so. Und dann habe ich durch Zufall, weil ich war im Stadtsingerchorhalle, also der älteste Knabenchor Deutschlands, also nicht die Thomaner, sondern so, wegen Frankische Stiftung und so. Und die haben aus ihren Reihen, aus diesem Knabenchor, haben die Knabenrollen besetzt an der Opernhalle. Also
sag mir jetzt nicht, du hast schon Geld verdient.
Doch, 35 Ost. Ich erzähle das immer in den Konzerten. Im Prinzip ist es ja so, für 35 Ost, ich hätte ausziehen können, weil 35 Ost hast du locker eine Wohnung gekriegt, na klar.
Okay.
35 Ost, ja. Das war meine erste Gage mit 10. Also insofern 50 Jahre.
50 Jahre Bühne? Also jetzt 53.
53 Jahre, ja, Bühne,
jetzt, ja. Jetzt 53. Ja. Das heißt, du bist 63 schon.
Genau.
Man sieht es dir nicht an.
Naja.
Was tust du dafür?
Ich trinke Tee.
Er hat mir nicht mal einen ausgegebenen Tee.
Du kannst gerne einen Schluck haben. Warte.
Hol dir eine Tasse.
Hol dir eine Tasse, der ist warm. Hol dir eine Tasse, komm her. Sag mal, na klar, gebe ich dir den aus. Du hättest nur was sagen müssen, du musst nur was sagen.
Naja.
Ich teile immer.
Ich habe behauptet, ich sei wunschlos glücklich vorhin.
Ja, na siehst du.
Da hast du dich gar nicht getraut,
mich zu fragen. Der Rest sind Flöhe.
Der Rest sind Flöhe. Ja, was ist denn das jetzt eigentlich?
Fallsieb, das ist Hautschitscher.
Oh, der riecht gut.
Hautschitscher, das ist der geröstete.
Geröstet?
Geröstet. Grüner, gerösteter Tee. Hautschitscher. Japanischer.
Der ist richtig gut.
Ja.
Ganz mild. Mhm. Bist du da auch so wirklich, du guckst auf die Uhr, nimmst die richtige Temperatur?
Ja, naja, das ist ja, ansonsten hat es ja keinen Sinn. Ansonsten kannst du dir einen Beuteltee in die Tasse hängen und dann ist gut.
Nee, Beutel nimmt man nicht.
Nee, macht man nicht.
Nee, wirklich.
Nee, das hat ja auch alles seinen Sinn. Also ich meine, du, wenn du zu heißes Wasser nimmst, also zum Beispiel den hier, wenn das da rauskommt aus dem Automaten, muss man noch eine Weile warten. Wenn du zum Beispiel mit einem Wasserkocher machst und du hast kein Thermostat dran, dann sagt man so Faustregel 5 Minuten.
Also ich messe noch.
Das der
also
auf,
ich habe
so auf,
ein
naja,
70. Thermometer, halte ich rein.
Also
ja,
70. 70, so. Und alles, was drüber ist, wird zu den verbrennen. Und dann kannst du den auch in Ausguss schütten.
Seit wann geht denn die Teephase jetzt schon bei dir?
Das geht noch nicht so lange. Wie lange geht denn das jetzt? Also ein Monat? Aber ich bin eben, wenn ich mich in was...
Dann mache ich es richtig.
Das heißt also, im Moment ist das bestimmte Thema. Das heißt, also ich bin permanent am Checken und Gucken und Machen und Tun und auch am Verwerfen. Und man braucht ja auch Equipment, gerade wenn man unterwegs ist. Ne? Mhm. So. Und
was hast du denn schon alles? Also ein Teesieb hast du selber mitgebracht.
Ja, das ist doof hier. Das ist doofes Teesieb, aber ich habe schon das Update. So. Aber zum Beispiel, man braucht ja einen Wasserkocher für unterwegs mit Thermostat. Hat ja keiner unterwegs. Mhm. Also ich war in einem sehr guten Hotel in Dresden.
Haben die nicht.
Die hatten einen Wasserkocher, aber ohne Thermostat. So. Und da gibt es schöne transportable Dinger so, die sind auch relativ klein, die reichen so für 0,6 und das ist dann okay. Dann braucht man natürlich eine road-taugliche Teebüchse irgendwie. Das Ding, was ich jetzt habe, ist viel zu groß. Also es gibt wunderbare, schöne Schraubdinger. Tee muss ja luftdicht und ohne Licht und so, ne, wissen wir ja alles. So, und dann ist das perfekt. So, und dann hat man sein Tee-Equipment zusammen. So, klasse. Eine Tasse findet man überall, das ist jetzt nicht das Problem.
Und dann hast du eine Sorte dabei oder probierst du momentan?
Ja, kommt drauf an, wie lange ich unterwegs bin. Nächste Woche sind wir länger unterwegs, sind wir ein paar Tage unterwegs, da werde ich wahrscheinlich 2 Sorten mitnehmen. Mhm. So, also, weil ich finde das schon gut, ab und zu wechseln.
Jetzt haben wir über Tee gesprochen, das war der Auslöser, warum ich gesagt habe, also man sieht dir die 63 jetzt nicht. Was machst du noch?
Workout, ganz normal und dann halt bewusst essen. So.
Bist du Vegetarier?
Naja, fast.
Fast?
Fast. Mhm. Also kommt drauf an. Also es gibt Phasen, wo ich fast eigentlich Veganer bin und dann gibt es immer mal wieder so kleine Phasen, aber das sind jetzt, die dauern nicht lange, eben mal einen Tag oder so. Also es ist ja so, man sagt ja 2-mal in der Woche Fisch oder Fleisch und dann auch nur 100 Gramm und dann eben kein rotes Fleisch, ne, also weißes Fleisch und so. Und bei mir ist das so einmal im Monat vielleicht. So. Also ich hab da auch überhaupt keinen Bock drauf. Alles, was verarbeitet ist, kommt überhaupt nicht in der Einkaufstüte. Also weder Wurst sowieso nicht. Wurst esse ich schon ewig nicht mehr. Das ist absolutes Gift. Käse von der Käsetheke, also da auch nicht verarbeitet ist. Und ansonsten keine Milch. Ich habe letztens, hat mir jemand aus Versehen in Kaffee Milch gemacht. Da habe ich Kaffee noch getrunken. Ich habe wirklich gedacht, ich leck am Euter von so einer Kuh, die gerade oft so, und es war so eklig. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das auch ja nicht mehr. Das ist völlig verrückt. Ich war absoluter K- Kaffee, also in Kaffee hört Milchtrinker. Jahrzehntelang. Das ging gar nicht anders. Ich habe nie schwarzen Kaffee getrunken. Und dann habe ich dann, ich habe so eine Übergangsphase so mit Hafer und so und jetzt ist das, jetzt geht es gar nicht mehr, trinkt man nicht mehr, mehr Hafer, weil da einfach zu viel Zucker drin ist.
Ja, Hafer kannst du nicht trinken.
Nee. Diese ganzen Hafer trinkst, das ist ja keine Milch.
Nee.
Die setzen da so viel Zucker rein, das ist,
damit das schmeckt.
Das ist Bombe. Das ist, brauchst du nicht, braucht kein Mensch. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, naja, du halt bewegen, jeden Tag bewegen, Kraftsport, dann mit den richtigen Leuten, das ist das Wichtigste. Du musst halt, also ich habe halt, deshalb war dieser Weggang von Berlin noch gut. So, also minimalisieren und entgiften, was die Blase anbetrifft.
Die negative Menschenwelt angeht.
Genau, was die negative Menschenwelt angeht, ja. Es ist halt, dieses Business ist halt kein sehr freundliches, ne? Das ist, das wissen wir ja alle. Und ich glaube, dass man aber überleben kann in diesem Business, wenn man sich von allen Leuten trennt, die ihn ausnutzen, ihn belügen, ihn betrügen.
Das ist ja nicht nur in dem Business so, sondern das ist ja generell so. Also ich umgebe mich auch gern mit positiven Menschen, die mir gut tun. Es gibt ja so diese Kraftrauber. Kennst du das?
Ja, ne, klar. Ja,
also die so ziehen und du weißt eigentlich gar nicht, warum du geschafft bist nach einem Gespräch oder so.
Ich weiß, was du meinst. Wir sind auch, was du meinst. Ja, das ist völlig irre. Naja, und so, und das, und natürlich auch so eine Art Minimalismus, ne? Also so, also in meiner Wohnung steht halt wirklich nur das, was ich wirklich brauche. Ne? Also so alles andere habe ich über die Jahre, ich habe mich schön runter minimalisiert. Das heißt also, ich gehe nicht permanent an irgendwas vorbei, wo ich denke, das muss ich auch noch irgendwie von A nach B bewegen oder muss mich damit mal beschäftigen, das habe ich ja mal gekauft oder so. Das ist halt auch nicht mehr. Also das heißt, so dieser ganze Ballast ist halt irgendwie weg. So und das, also ob jetzt physisch, ob jetzt sozial gesehen oder wie auch immer. Und das macht das Leben natürlich viel, viel, viel unangestrengter. Und vor allen Dingen stressfreier. Und Stress wissen wir ja alle. Stress ist einfach für uns alle nicht gut. Also Stress macht krank. Stress macht auch irre. Und auch das verkürzt das Leben irgendwie, ne?
Oder hilft Tee?
Tee hilft auch, ja.
Also weil wirklich, also auch Tee nicht nur trinken, sondern auch manchmal zelebrieren.
Zelebrieren.
Das ist gut.
Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
Trotzdem, wieder zurück zum Album. 53 Jahre jetzt, 53 ja, Jahre ja. Bühne, ja. 63 Jahre IC oder Ralf. Mhm. Du wolltest unbedingt was ganz anderes machen und was ganz Neues machen und trotzdem irgendwie bist du wieder beim Alten gelandet und trotzdem erkennst vielleicht der eine oder andere gar nicht wieder.
Naja, ich glaube, nee, ich wollte eigentlich, was Neues mache ich ja permanent. Also das ist ja, das mache ich ja schon immer. Also ich habe ja nie irgendwie, ich war ja nie irgendwie der Meinung, dass das, was ich irgendwann mal gemacht habe, dass ich das permanent wiederholen muss. Weil das könnte ich auch gar nicht. Also, weil das Problem ist, mir wird grundsätzlich schnell langweilig. In allem. Das heißt, ich brauche permanent neue Impulse.
Geht's so fürs Gespräch oder sollen wir abbrechen?
Nee, ist alles gut. Kommt ja erst. Hier fliegt ja ein Thema nach dem anderen. So in die Runde. Nee, das Ding ist halt, ich würde mich auf der Bühne langweilen. Und das Problem ist bei mir, dass man mir jede Emotion ansieht, leider. Deshalb kann ich nicht lügen. Deshalb kann ich nicht irgendwem was vormachen, dass ich jemanden sympathisch finde, den ich nicht sympathisch finde. Ich kann das einfach nicht. Und genauso wäre es auch, wenn ich auf der Bühne sitze und gelangweilt bin, das würde man definitiv merken, also mitkriegen. Weil ich kriege dann einfach schlechte Laune und schlechte Laune. Wenn ich schlechte Laune kriege, wird es halt unlustig.
Dann gehen die Zuschauer.
und insofern habe ich das ja nie gemacht. So. Und ich meine, dieses Album, was es jetzt gibt, Staub heißt das, das ist ja quasi, sollte ja zu 50 Jahre Bühne so eine Art kleine Werkschau sein. Es gibt ja 26 Veröffentlichungen mittlerweile und es gibt 18 Studioalben, gab es bis dahin. Also inklusive diesem Neoklassik-Klavieralbum, wo ich aber eben nicht singe. Ne? So, also habe ich mir gesagt, okay, von den 17 Studioalben, wo ich singe, nehme ich mir den Song, der in der Phase der wichtigste war oder der irgendwas gemacht hat, was wichtig für meine Entwicklung, für meine künstlerische Karriere, für mein Leben war oder wie auch immer. Oder einfach auch nur ein Song, der mich nachhaltig heute, wenn ich den heute höre, berührt. Und habe mir die Dinger dann genommen und habe die komplett neu arrangiert, habe die komplett neu produziert und teilweise auch richtig krass umgebaut, also so, wie ich die heute sehen würde, ne? So. Und daraus ist halt dieses Staubalbum geworden.
Warum Staub?
Staub ist ein Song von es gab so eine Trilogie von Konzeptalben. Eins davon, also Menschen auf Brücken, dann Freiheit, also es fing an mit Freiheit, dann Menschen auf Brücken und dann warte mal, geliebtes Leben. So. Und Konzeptalbum deshalb, weil diese drei Wörter, also das auf dem Freiheitalbum ging es in dem ganzen Album um Freiheit. Mhm. Bei Menschen auf Brücken um das, was uns ja im Moment am meisten bewegt, also dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft, warum wie auch immer Vereinsamung oder eben auch die absolute, das absolute Nicht-Beachtet-Sein und so weiter und so fort. Also, und aber auch im Positiven, ne? Also Menschen, die was tun, die aufeinander zugehen und so. Und geliebtes Leben war halt ein Album, wo ich wo jeder Song sich um irgendeinen Part meines Lebens drehte. Mhm. Und Staub war auf dem Album der Song, der ist entstanden, weil ich in den Jahren davor immer beobachtet habe, so mit Schrecken auch beobachtet habe, was passiert, wenn Kollegen, also singende Songschreiber, ne, wenn die das Leben verlassen, was dann mit ihrem Werk passiert. Dass dann irgendwelche Leute für ein bisschen Kleingeld und ein bisschen Fame der Meinung sind, sie müssen das dann unter die Leute bringen. Meistens schlecht. Also gutes Beispiel.
Diese ganzen gecoverten Dinge.
Gutes Beispiel ist XY, und davon gibt es ganz viele, singt Rio Reiser. Ich habe Rio Reiser kennengelernt Anfang der 90er Jahre und wir sind uns oft begegnet. Ich glaube, dass das Rio nicht begeistert wäre über die Interpretation.
Das ist doch
deine Wolke. Genau, der guckt runter und schüttelt mit dem Kopf, mit Sicherheit. Okay. Weil das ja auch Leute singen ja auch seine Lieder, die zum Beispiel auch sein politisches Statement überhaupt nicht mittragen. So geht's ja weiter. Du bist ja als Künstler nicht nur deine Lieder, du bist ja auch deine Persönlichkeit, du bist ja auch dein Engagement und dein Denken und Fühlen. Und ich finde, und ich habe so gedacht, oh ja, das fängt ja auch jetzt schon an, dass irgendwelche Leute und so. Und dann habe ich so gedacht, was willst denn du eigentlich, wenn du hier abtrittst? Also wie soll das denn eigentlich aussehen? Und dann habe ich ein Lied darüber geschrieben, das heißt Staub, und das ist wie so ein kleines Testament.
Das musikalische Testament.
Das gesungene Testament.
Hört sich cool an.
Also nicht die gesungene Glückwunschkarte, sondern das gesungene. Aber eben mit dem Gedanken, dass ich dann, das erzähle ich auch in den Konzerten, dass die Leute das ja hören, ne? Also ich spiele da das bei jedem Konzert. Und dass ich dann denke, so naiv bin ich ja, wenn ich dann irgendwann mal nicht mehr da bin, wird's Leute eben, die meine Lieder beschützen. Das ist der Gedanke dahinter.
Schöne Idee.
Wenn nur einer sich erinnert.
Eine schöne Idee.
Ja.
Gefällt mir. Und
deshalb heißt das Album Staub, weil das umfasst ja dieses ganze Ding.
Und damit bist du jetzt auf Tournee, oder genau, würdest du das jetzt gar nicht als Tournee bezeichnen?
Naja, ich mache das nicht. Ich mache das nicht mehr. Also bis auf wenige Ausnahmen, wo wir mal so Mini-Touren machen. Also so viele Tage zusammenhängend spiele ich nicht. Das habe ich keinen Bock drauf.
Also fährst immer wieder zurück.
Ja. Das heißt, das ist mir einfach. Ich bin gerne zu Hause. Ich bin gerne zu Hause, das ist schön.
Das ist doch was Schönes.
Das ist absolut schön. Und ich habe einfach keinen Bock, so wie früher, irgendwie so 30 Tage am Stück unterwegs zu sein. Das fetzt, wenn du Mitte 20 bist. Und auch mit Mitte 30 fetzt das noch. Aber irgendwann fetzt es dann auch nicht mehr. Und es ist einfach so, ich bin auch alt genug, ich habe auch einen Weg gefunden, das Leben, also das, was man am Leben genießen kann, zu genießen. Weißt du? Und das hatte ich früher, glaube ich, nicht. Also früher habe ich gesagt, ja, hier Rock'n'Roll, komm, lass uns hier 30 Tage durch die Kante ziehen. So. Und das fehlt mir auch überhaupt nicht. Und mir fehlt auch diese Masse an Leuten, die sich das früher reingezogen haben, überhaupt nicht. Fragen mich oft Leute, die kommen zum Konzerten, also zum Beispiel die Leute, die dann sagen, ja, ich habe dich das letzte Mal dann und dann.
1984.
und da waren 8000 Leute auf dem Platz. Fehlt dir das nicht? Und ich sage, nee, das fehlt mir nicht. Das ist wunderbar. Es ist wunderbar, so wie es ist, weil die Leute machen sich keine Vorstellung davon, wie anstrengend das ist. Also wie anstrengend das für ihn selber ist, diese Auseinandersetzung dazustehen und permanent dagegen anzukämpfen, sich als irgendwas Gottgleiches zu fühlen. Weil die meisten Kollegen, die dieses hohe Privileg haben, vor so vielen Menschen zu stehen, die können diesem Gefühl leider nicht widerstehen. Und das merkt man auch sehr deutlich. Und das sieht man denen auch sehr genau an, wenn die auf der Bühne stehen, dass die wirklich denken, diesen Gott.
Wer hat dich so geerdet?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich komme ja aus dem Nichts. Und ich habe zum Glück, ich bin immer wieder mit der Nase drauf gestoßen worden, woher ich komme. Also ich hatte ja keine andere Chance. Ich bin nach wie vor Subkultur. Auch wenn ich,
Subkultur mit 63, was Besseres kannst du gar nicht geben,
richtig,
oder?
So. Und ich meine, ich hatte das große Privileg, für ein paar Jahre Popstar zu sein. Und ich meine, wer hat das schon? Ich meine, ich habe mehr erreicht, als die meisten Leute hier erreichen werden. Und das Ding ist aber, das ist für mich kein, das setzt kein Privileg. Weil das ist halt passiert. Und das ist auch passiert in einem besonderen Zustand. Die Zeiten waren so, ich habe irgendwo Menschen berührt, offensichtlich zu einer Zeit, in der sie berührbar waren. Und das sind alles riesige Zufälle. Klar, also finde ich auch, dass viele Songs, die ich auch damals gemacht habe, sicherlich heute noch stimmen und heute noch gut sind. Aber dieses, wisst ihr, ich habe ja dann auch so in 90er Jahren bei den Industriedeals, ne, so, oh, diese ganze, das ganze eklige Zeug, so roter Teppich und so, das ist alles so, das widert mich alles so sehr an, dass ich kann das nicht. Ich bin der roter Teppich. Ich, wenn roter Teppich war, bin ich an dem Fotografen vorbeigerannt. Echt? Ich bin durchgerannt. Ich habe nicht so wie die anderen.
Sonnenbrille noch aufgehabt.
Klar, du musstest ja durch. Du konntest ja nirgendwo lang, wenn du jetzt zum Beispiel in Friedrichstadtpalast wolltest oder so. Und ich bin da durchgerannt. Ich habe das nicht ertragen, diese Pose. Und dann steht vielleicht noch irgendeiner neben dir. Zufällig. Und dann sagen die Fotografen, ja, hier macht mal einen auf Düfte und so. Und das ist vielleicht jemand, den du überhaupt nicht leiden kannst. Und dann legt er seinen Arm um deine Schulter. Wie eklig.
Furchtbar.
Ja, das ist voll. Und so. Und das vermisse ich alles überhaupt nicht. Aber das gehört dazu. Oder zum Beispiel Frühstücksfernsehen. Ich habe in den Industriezeiten, als ich noch Industriemusiker war, Anfang der 90er, haben die mich natürlich überall hingejagt. Also durch irgendwelche Quizsendungen, überall, wo Musik stattgefunden hat. Eben aber auch in Frühstücksfernsehen. Sat.1 war das damals, Sat.1, Kiwi.
Gibt's auch immer noch.
Ja, gibt's immer noch. Und Kiwi hat damals moderiert. Und Kiwi ist ja, das war schon damals so, als wenn die permanent auf Koks ist irgendwie. Und ich denke, warum brüllt mich diese Frau an? Ich bin nicht wach, ich bin noch nicht mal wach. Es war früh um 6, warum brüllt die mich an? Was will die von mir? So. Und ich habe das nie wieder gemacht. Ich habe gesagt, das kann ich nie wieder machen. Ich konnte auch nicht...
Also sie hat nicht zugelassen, dass du ein Morgenmuffel bist?
Nee, hat sie nicht, nee. Mhm. Ich rede doch um die Zeit nicht mit Leuten. Also das Ding ist einfach, ich konnte auch nicht sagen, okay, ich gehe jetzt früher ins Bett, weil ich um 5 aufstehen muss. Ich habe dann durchgemacht.
Bist eine Eule.
Ja, aber ich absolut. Auch. Also absolut. Also bis um 12 pennen, aber dann eben bis früh um 3 arbeiten.
Das geht. Das kann ich.
Ja. Und das ist halt, aber es ist auch so sinnlos. Also was soll das? Du setzt dich dahin, Leute, da gucken dir Leute zu, die gerade irgendwie ihre Wurstsemmel in sich in den Kopf drücken. Was soll das? Was hat das mit Kultur zu tun?
Nicht viel.
Nee, überhaupt nicht. Ja, nicht. Und dasselbe ist mit Radio. Klar, es gab auch Mitte der 90er Jahre, auch in den Industriejahren, gab es noch PSR und keine Ahnung und alle möglichen Sender, die mein Zeug gespielt haben. Aber guck dir mal diese Sender heute an, die würden das heute auch nicht mehr spielen, selbst wenn das neu wäre und selbst wenn das ein junger Künstler wäre. Weil dieses Radio hat sich abgeschafft, Fernsehen hat sich abgeschafft, Print hat sich abgeschafft, die alten Medien. Die haben sich alle komplett selber abgeschafft, weil die einfach den Schuss nicht gehört haben. Genau wie die Musikindustrie den Schuss nicht gehört hat mit MP3 und keine Ahnung, mit Streaming.
Jetzt bin ich etwas irritiert, weil das ist eigentlich mein Spruch.
Wer ist denn?
Na, dass sich Radio, Zeitung selber abschafft.
Die schaffen sich ab. Ja, die sind eigentlich schon durch. Also Fernsehen ist komplett durch. Fernsehen ist komplett durch. Das siehst du, das sehe ich an meinen Kids. Die haben es gibt einen Fernseher, aber die gucken.
Die streamen.
Die streamen und zwar auf dem iPad. Oder so, oder auf dem iPhone oder keine Ahnung, oder auf dem Endgerät halt, weil sie parallel dazu natürlich mit ihren Leuten kommunizieren können. Also das ist ja mehrdimensional heute.
Das sind immer Doppelbespaßungen, das ist bei uns verboten eigentlich.
Ja, naja, ich verbiete nicht. Also die verbieten sich das selber, die merken dann selber, dass es irgendwann nervt und dann ist es weg.
Was hörst du denn? Also gehst du zu Künstlern, Künstlerkollegen?
Ich, ja,
Kultur oder
ja, wenn
auch
ich,
mal Mainstream?
Naja, Mainstream eher nicht. Also ich gehe selten zu Konzerten, weil ich finde wenig spannend, ehrlich gesagt. Also die Acts, die ich spannend finde, spielen entweder hier in Deutschland nicht oder dann, wenn ich selber spiele. Das ist halt Fluch und Segen, ne? Also ich meine, ich komme einfach nicht dazu. Es gibt im Moment höre ich viel so Downbeat-Sachen. Das sind ja teilweise Ex-Deeps live gar nicht. So Tricky oder so, keine Ahnung. Oder Uncle, es ist eine, oder ist eine geile Band, die vorrangig so Instrumentalmusik machen. Ich höre im Moment ganz viel Zeug, wo keiner singt. So, oder Mogwai, schottische Band, auch hammermäßig. Also, und Mogwai, die spielen, glaube ich, nur 2 Konzerte in Deutschland, da spiele ich selber. So, also hat sich schon erledigt. Und das Ding ist halt, ich gehe auch nicht zu großen Konzerten. Also zu große Konzerte heißt, also hier.
So mit 10.000 Leuten?
Nee, mache ich nicht. Hm? Weil ich verstehe auch nicht, warum Leute dahin gehen. Ist mir völlig unklar. Also warum man irgendwo so einen Haufen Geld bezahlt dafür, dass man in Briefmarkengröße jemanden da irgendwo am Horizont hinten rumhampeln sieht.
Ja, dafür gibt's ja jetzt LED-Leiter.
Ja, aber das ist es ja auch nicht. Und so, und dann stehst du irgendwie eine Stunde am Klo und dann kaufst du überteuerte Getränke und so, und das macht da alles überhaupt keinen Spaß. Das hat damit Konzert nichts zu tun. Konzert ist für mich, du sitzt irgendwo.
Die wollen uns sagen, dass wir zum Ende kommen müssen. Ja. Es ist 17 Uhr.
17 Uhr, dann müssen wir zum Ende kommen. Also letztendlich, nee. Das ist für mich, das hat für mich mit Kultur nichts zu tun. Das ist einfach Abzocke von Leuten, und die Leute lassen sich halt gerne abzocken. Das ist mal ja.
Das heute Abend wird ein richtiges Konzert.
Meinst du?
Na, das denke ich doch. Also ich habe gehört, es sind ca. 100 Tickets verkauft.
Ja.
Gefällt dir, ne? Also,
ja, da kommen auch noch ein paar mehr.
Das denke ich auch.
Also im Moment ist die Situation irgendwie ganz komisch, dass die Armkasse im Moment sehr stark ist überall. Mal gucken.
Ist das noch so eine Corona-Angst?
Ja.
Dass es doch ausfallen könnte? Mhm. Irgendwas dazwischen?
Ja, es ist auch ein bisschen Gewohnheit, glaube ich. Mhm. So. Und jetzt ist natürlich, ja, jetzt, man weiß ja auch jetzt nicht, wann der Sommer endet. Da sagen sich die Leute auch, wie bei so einem Wetter wie heute. Heute war ja wieder Sommer.
Na komm, Sommer nicht, Herbst. Goldener Herbst.
Ja, was denn, war wird 20 Grad?
Goldener Herbst.
War 20 Grad. Ja. Naja, nee. Also ich denke, das wird ein schönes Konzert heute. Also für mich auf jeden Fall.
Na, das hoffe ich doch. Ist das jetzt eher so dein Geschmack als wie gestern? Oder also das ist ja schon ein sehr mondäner Saal.
Mir ist es relativ egal. Also es muss halt, für mich ist der wichtige Punkt, es muss für die Leute schön sein. Die Leute müssen gerne in diesem Saal sitzen, egal was für ein Saal das ist, ob das jetzt ein altes Stalinbauer-Clubhaus ist in der tiefsten Provinz, oder ob das hier im schönen Schwarzenberg so ein mondäner Saal ist, oder ob das ein Theater ist. Die Leute müssen sich dort wohlfühlen, das ist die Voraussetzung. Wenn die sich wohlfühlen, ist das einer der Bausteine für ein gutes Konzert. Weil ich habe das auch schon anders erlebt, dass Leute sagten, boah, irgendwie fetzt das ja nicht. So, und dann.
Hast du einen Lieblingssaal?
Ein Song.
Lieblingssaal.
Lieblingssaal.
Oder hast du etwas, wo du unbedingt mal spielen willst?
Nö, ich habe eigentlich überall gespielt. Ich entdecke immer wieder neue Sachen. Aber so richtig, also Lieblings, warte mal. Ja, es gibt schon ein paar Läden. So, also beziehungsweise zum Beispiel der Klostergarten in Rostock spiele ich jedes Jahr im Sommer. Ne? So. Dann,
nächstes Jahr auch? Ich möchte mal vorbeikommen.
Nächstes Jahr auch, ja.
Okay.
Spielt dort jedes Jahr. Also auch,
steht der Termin schon fest?
Nee, der steht noch nicht fest. Also Stralsund steht schon fest, da spiele ich in der Jakobikirche. Dann in Halle natürlich das legendäre Objekt 5, das jedes Jahr eigentlich ausgezeichnet wird als einer der Top 10 Clubs, die es hier in Deutschland gibt. Dann Anker in Leipzig, so dann
Studentenzeit.
Genau, dann die Scheune in Dresden, die ja im Moment umgebaut wird, also als linkes Kulturzentrum. Ja, sowas halt. So, das sind halt so Läden, wo ich mich auch wohlfühle. Das sind auch Läden, wo
aber das
Leute.
War jetzt alles im Osten.
Ja, ja. Naja, gut. Also, was weiß ich, ich spiel seit ein paar Jahren nicht mehr so viel im Westen, weil es halt nervt. Es nervt, die Fahrerei nervt mich einfach. Mich also nerven die scheiß Autobahnen, wo überall gebaut wird, wo du permanent im Stau stehst. Mich nerven die tierischen Strecken. So, und ja, das ist auch. Ich habe da irgendwie keinen Bock. Also die Konzerte im Westen sind voll gut. Die Leute sind voll erstaunt, dass es sowas gibt. Finde ich auch immer lustig, aber das ist total schön jedes Mal. Und jedes Mal ist da große Euphorie. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr. Auf die Rumfahrerei, sage ich dir ganz ehrlich, so wie es ist. Also ich habe keinen Bock mehr. Will nicht. Ich will nicht von Hamburg nach Stuttgart fahren.
Aber nach Schwarzenberg.
Nach Schwarzenberg, genau.
Sehr schön. Ja. Dann wünsche ich dir für heute Abend, denn es ist wirklich schon 17.05 Uhr. Ja. Glocken sind fertig.
Glocken sind fertig.
Glocken sind fertig. jetzt erst einmal einen schönen Soundcheck.
Danke.
Und dann heute Abend 20 Uhr ein tolles Konzert hier im Ratskeller. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke für den Tee.
Prost. Immer mal mit dem Zuckereisen.
Ach du Blockett, das darfst du noch?
Immer in der Woche.
Einmal? Echt? Mhm. Okay. Ansonsten nicht.
Es ist auch so, mein Körper sagt mir jetzt. Ja. Und dann ist gut. Also es gibt nie den Moment irgendwo am Tag, wo ich sage, oh, ich brauche jetzt unbedingt Zucker. Aber es gibt so Momente. So, weißt du?
Aber du hast mir ja vorhin gesagt, eigentlich vor dem Konzert würdest du nie ein Interview aufzeichnen.
Nein, weißt du? So ist das.
Manchmal ist das so.
Manchmal ist es so.
Also, vielen Dank und eine gute Zeit.
Danke.
Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.